da kommt natürlich alles zur Sprache, auch bei Trauergesprächen zum Beispiel. Oder als ich einmal bei einem Sterbenden war und über ihm eben ein Väterhannes hing und die Ehefrau gesagt hat, der passt auf meinen Mann auf.
Was genau ist der Väterhannes?
Das ist ein anderer Narrentyp.
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um zwei Seelsorger, die aktiv in der Fasnacht im Südwesten sind. Es wird spannend, weil sie davon erzählen, wie sie als Narrenfiguren in der Zeit unterwegs sind und wie sie auch dadurch Seelsorge nochmal anders erleben. Pfarrer Timo Weber aus Rottweil und Pastoralreferent Hermann Brotmann aus Sigmaringen sind's. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Hier sieht man Sie auch, Herr Brotmann, im Narrenkostüm. Zum Beispiel, an welchen Tagen sind Sie denn vor allem aktiv?
Ja gut, die schwäbisch-alemannische Fasnacht geht von Donnerstag vor Fasnachtsdienstag, bei uns heißt der Auselige, der Unselige, meistens heißt er aber der Schmutzige im schwäbisch-alemannischen Raum, Donnerstag bis Dienstag. Ja, das ist die Fasnacht und da bin ich eigentlich gar nicht zu Hause.
Also wirklich
höchstens
immer
mal
nur
zum Schlafen.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Weber?
Ja, bei uns geht's am Dreikönigstag los, da werden die Larven abgestaubt und natürlich habe ich da auch mein Kopfstück dabei und bin zu Gast in einer Rottweiler Familie und dann geht's am Schmutzigen los, so wie es in Sigmaringen auch ist, etwas dezenter noch. Bei uns, die historischen Narrenfiguren kommen nur am Fasnachtsmontag und Dienstag auf die Straße und in die Häuser. Da bin ich aktiv und habe anschließend dann noch ein offenes Pfarrhaus bei mir, Montag und Dienstag.
Wenn Sie jetzt direkt schon am 6. Januar starten und zu Gast sind, aber noch ohne Häs und ohne Larve, wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist eine ganz familiäre Geschichte. Da steht noch der Christbaum natürlich und die Krippe und dann sind da zwei, drei Familien beieinander. Man bringt die Kopfstücke mit, diese Larven, diese Masken, manchmal auch noch eine Narrenwurst oder auch eine Glockenriemen, Schellenriemen und da wird es abgestaubt. Da kommt die Narrenzunft und befreit diese Requisiten vom Staub des letzten Jahres. Und dann geht es so langsam los.
Und dann am Montag, also Fasnachtsmontag, sind Sie quasi beim Sprung dabei. Mhm. Und dann beherbergen Sie quasi auch noch Narren.
Ganz genau. Mhm. Das ist eine gute Tradition, dass es offene Narrenhäuser gibt. Und bei mir ist das Pfarrhaus relativ groß, sodass ich 4 Musikkapellen beherbergen kann und auch etwa 200 Narren, die bei mir was zum Essen kriegen und auch zum Trinken.
Jetzt muss ich mich ein bisschen outen und sagen, dass ich Fasnachtsmuffel bin. Wie ist es denn bei Ihnen? Also kommen Sie denn jedes Jahr wirklich so leicht in diese Fasnachtsstimmung rein, Herr Brotmann?
Das passiert spätestens dann, wenn die Musik ertönt. Ja? Also es gibt in Sigmaringen 2 Lieder, ja, bei denen ich nach wie vor, ich bin jetzt Mitte 60 Jahre alt, bei denen ich nach wie vor eine Gänsehaut bekomme. Und das eine ist das Fidelis-Lied, das ist unser Stadtpatron, der heilige Fidelis von Sigmaringen. Und das andere ist das Fasnachtslied. Und wenn da irgendwo so ein kleiner Klang an mein Ohr dringt, dann ist die Stimmung da. Und es sind ja alle in diesem Zustand. Also bei uns gibt es so eine Zeitrechnung, nicht vor Silvester, nach Silvester, sondern vor Fasnacht, nach Fasnacht.
Also Musik, ist es bei Ihnen auch so oder ist es einfach, weil so gut wie jeder Rottweiler oder jede Rottweilerin irgendwie mit dabei ist oder auch so gut wie jeder so ein Häs hat?
Es sind sehr viele dabei, viele Rottweilerinnen und Rottweiler. Es ist die Musik, aber es ist auch eine ganz besondere Atmosphäre in der Stadt. Das merkt man. Ab Dreikönig ist man da ein bisschen offener und ein bisschen geselliger vielleicht auch. Ja, das wirkt sich tatsächlich aus im ganzen Ort.
Jetzt ist ja bei der Fasnacht es so, dass man viel feiert, manche schlagen auch über die Stränge und das Ganze hat aber durchaus was mit dem kirchlichen Kalender zu tun. Also vielleicht klären Sie beide mal kurz auf, warum ist es denn auch gerade da in katholischen Gegenden so viel los?
Gut, das sind 2 Fragen. Was hat es mit dem Kalender zu tun? Zunächst mal orientiert sich die Fasnacht am Ostertermin. Und das ist einfach eine Rechenfrage. 7 Wochen vor Ostern ist die Fastenzeit und folglich ist die Fastnacht, wie der Begriff ja ursprünglich heißt, die Nacht eben vor der Fastenzeit. Also es orientiert sich am kirchlichen Kalender.
Und Sie haben ja jetzt auch die Narrenwurst mitgebracht. Also hier sieht man sie auf dem Tisch auch. die hat auch etwas mit dieser Zeit quasi vor der Fastenzeit zu tun.
Ganz genau, das ist eine Lederattrappe quasi, diese Narrenwurst. Es gibt in Rottweil drei Narrentypen, die eine solche Narrenwurst mit sich führen. Und diese Würste erinnern daran, dass man in der Fastnacht noch Fleischwurst essen durfte und ab Aschermittwoch eben bis Ostern nicht mehr.
Und dieses Fasten, ja, das wird dann durch die Reformation fragwürdig, ja. Und nachdem die Fastenzeit dann verschwindet, das Fasten als Ideal in der evangelischen Kirche verschwindet, verschwindet mit der Fastenzeit eben auch die Fastnacht.
So und deswegen ist es geschichtlich gewesen. In katholischen Gegenden heute noch.
Deswegen ist sie in katholischen Gegenden häufiger noch zu Hause und wird dann auch noch historischer gepflegt insgesamt. Mhm. Ja. Und das andere ist natürlich, dass deswegen endet die Fastnacht auch am Dienstagabend, ja, also sie hat ein Ende, ja, weil die Fastnacht ein Stück weit natürlich die Gegenwelt auslebt, ja, die Gegenwelt zum Christlichen, das Verrückte, das ursprüngliche Mittelalter, Wiedergöttliche, das Närrische.
Mhm. Ja. Und dann an Aschermittwoch ist das Ganze vorbei.
Und da ist dann auch Schluss, ja, genau.
Ja. Mhm. Herr Brotmann, Sie haben jetzt hier eine Ihrer Masken dabei, diese Fledermausmaske. Sie haben aber auch noch eine Narrenkappe, eine bunte. Wir haben sie vorhin auf dem Bild auch gesehen. Und dann haben Sie auch noch so einen schwarzen Narrenradhut. Was davon tragen Sie am liebsten?
Ich glaube, ich trage schon am liebsten die Narrenkappe. Weil wenn ich in diese Rolle schlüpfe, habe ich Narrenfreiheit und kann sagen, was ich denke.
Die nutzen Sie ja auch für Predigten, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Und jetzt diese Fledermausmaske, vielleicht können Sie so ein paar Sätze dazu sagen.
Was steckt denn dahinter? Da gibt es in Sigmaringen eine schöne Geschichte. Im 19. Jahrhundert war in Sigmaringen die Fasnacht eine reine Männersache. Und die Frauen wollten sich das aber nicht nehmen lassen. Und die haben sich dann als Fledermaus verkleidet. Allerdings nicht mit so einer Tiermaske, sondern mit einem schwarzen Kleid, einem großen Schal und einer Gardine. Und haben sich da so zwei Fledermausohren reingebunden. Und wenn man dann die Arme ausbreitet, sieht man so ein bisschen aus wie eine Fledermaus. Die Fledermaus hat natürlich mit unserem Schloss und mit dem Berg, auf dem das Schloss steht, zu tun.
Schloss Sigmaringen.
Und diese Tiermaske ist dann in den 60er Jahren, also vor etwa 60 Jahren, dann aus dieser ursprünglichen Maske, die bis heute nur die Frauen tragen.
Aber Sie haben sie ja jetzt
entstanden. Hier tragen es Frauen und Männer.
Ah ja,
okay. Und da haben wir natürlich auch wieder ein bisschen das Dämonische. Ja, es gibt ja auch Teufel in manchen Regionen. Hexen gehören auch in dieses Dämonische rein. Und so ist die Fledermaus natürlich auch eine dämonische Maske. Und wenn man die aufhat, hat man natürlich nochmal andere Möglichkeiten, mit den Zuschauern am Straßenrand oder mit den Menschen in der Stadt dann nochmal in Beziehung zu treten, indem man sie vielleicht leicht erschrickt oder indem man irgendeinen Spaß mit ihnen treibt.
Und der Narr mit der bunten Kappe, der steht einfach nochmal für das bisschen Aufmüpfige.
Ja, schon. Ja. Also ich glaube, ein Narr, auch wenn er eine Narrenrede hält, muss immer ein bisschen herrschaftskritisch sein. Ja? Also Dinge auch sagen, die man sonst vielleicht sich nicht zu sagen traut, das auch Kritik zu üben an Dingen, die nicht in Ordnung sind. Ja? Vor allem sich eben auch mit den Mächtigen ein Stück weit auseinanderzusetzen. Ja? Die Narrenidee im Mittelalter war ja schon so ein Stück Befreiung oder zumindest auf gewisse Zeit von der Enge einer Herrschaft oder so. Also man hatte eben dann mal ein paar Tage Luft.
Herr Weber, Sie haben ja auch so einen Narrenhäs, nenne ich es mal. Und da schauen wir jetzt auch nochmal genauer rein. Das hat ja auch eine tiefe Bedeutung, was da auch alles an Symbolen drin steckt. Sie tragen ja da unter anderem diese schweren Glocken oder Schellen. Und das hat was mit der Bibel zu tun. Und wir schauen jetzt mal in ein Video rein, was da dahinter steht.
Das sind so 15 Kilo, je nach Größe der Glocken und auch nach der Anzahl der Glocken. Und das wird jetzt auch ganz schön laut. Diese Glocken, die erinnern tatsächlich auch an die Bibel. Und zwar hat man früher in der alten Leseordnung immer am Fastnachtssonntag aus dem ersten Korintherbrief vorgelesen. Und zwar das Hohelied der Liebe, wo es heißt, wenn ich nicht die Liebe hätte, wäre ich wie ein grünendes Erz oder eine lärmende Schelle. Und von daher kommen diese Glocken. Also hohe Theologie eigentlich und auch auch Kirchengeschichte hier in der Rottweiler Narretei. Der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und die Kirche hat gesagt, wir benutzen die Fastenzeit und die Fastnachtszeit so als Gegenpole. Die Leute dürfen Fastnet feiern, dürfen merken, was ein gottloses Leben auch ist, um sich dann am Aschmittwoch zu bekehren und eben wieder zu Gott zu finden.
Ja, wir haben es gerade gesehen. Also die Glocken erinnern so an diesen Bibelteil aus dem Neuen Testament, aus dem Korintherbrief. Also wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Das heißt also, der Narr gilt als ein Mensch ohne Liebe und ohne Gott. Was finden Sie denn an dieser Idee interessant oder irgendwie spannend, dass Sie sagen, ja, genau so nah möchte ich für ein paar Tage sein oder für einen Tag?
Gut, die Figur des Narren stammt aus der Bibel tatsächlich, im Psalm 52. Da heißt es eben, dass der Narr in seinem Herzen sagt, es gibt keinen Gott. Und von daher kommen auch diese vielen Symbole auch bei alten Narrenkleidern. In Rottweil nennt man auch das nicht Häs, sondern Narrenkleid. Heutzutage muss man natürlich schon sagen, ist dieses theologische Wissen spielt halt nicht mehr die Rolle. Es ist Tradition in Rottweil seit vielen hundert Jahren, diese Narrenkleider, diese Narrentypen, und man trägt es mit Stolz. Und es ist Heimat für ganz viele Menschen in unserer Stadt. Da spielt die Theologie jetzt nicht mehr die Rolle.
Und für Sie als Pfarrer jetzt gerade so als Narr dort zu springen, wie ist es für Sie?
Also ich finde es natürlich interessant, diese Historie und dort Teil von dieser ganz, ganz langen Geschichte zu sein. Teil von den Menschen, die da jetzt auch mitmachen. Und es sind ja Zehntausende ja auch, die an der Straße stehen. Es gibt um die 10.000 Narrenkleider in Rottweil. Das ist schon so ein, im guten Sinne, ein Volksfest, ein Heimatfest. Und da mit dabei zu sein, auch als Pfarrer, finde ich eine ganz, ganz große Chance auch für uns.
Jetzt gibt es ja da Symbole, also zum Beispiel diese Spiegel, die stehen, glaube ich, dafür, dass der Narr sich gerne selbst anschaut, so ein bisschen selbstverliebt ist. Aber eben auch Darstellungen, zum Beispiel auf der Hose sieht man einen türkischen Mann. Mhm. Und also das heißt für mich ja eigentlich dann, also damals, als dieses Narrenkleid quasi entstanden ist, hat man türkische, muslimische Menschen als gottlos gesehen. Also es ist heute ja eher schwierig, dass man sagt, naja, also Weltreligion sehen wir heute gar nicht mehr so. Also wieso tragen Sie das heute noch? Oder gibt es da Diskussionen?
Das stimmt. Wir müssen da schauen, das ist eine mittelalterliche Theologie. Und da hat die Platz gefunden hat auf diesen Rottweiler Narrenkleidern. Und da muss man natürlich schauen, dass mit den heutigen muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber damals waren alle, die eben nicht Christen waren, im christlichen Sinne Narren und narrisch. Und drum hat man die in Rottweil aufs Narrenkleid gemalt. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, wenn wir uns diese Türkenmotive anschauen, das sind keine Karikaturen, sondern das sind ganz vornehme Persönlichkeiten, die dargestellt sind. Man hat in Rottweil und auch in vielen anderen Städten, war man fasziniert von der türkischen Musik, von der Mode, vom Kaffee, was die Türken uns gebracht haben auch. Also das sieht man auch in Rottweil, dass diese Türken, diese Darstellungen alles andere als Negativbilder sind, sondern ganz, ganz positive, ganz vornehme Persönlichkeiten auf den Narrenhosen.
Also Sie sagen, man kann es heute schon noch tragen.
Ja, oder? Die Fasnacht ist immer auch so für eine bestimmte Zeit eine Gelegenheit, mal in andere Rollen zu schlüpfen. Und früher war es die einzige Möglichkeit. Also ich erinnere mich auch als Kind, dass ich das liebend gerne gemacht habe. Einfach jetzt nicht gleich mit dem etablierten Häs der Zunft, sondern einfach in andere Rollen zu schlüpfen. Und das macht mir bis heute Spaß. Also und so geht es, glaube ich, vielen Menschen. Nicht um die Dinge ins Lächerliche zu ziehen, sondern um die Faszination mal auszuleben. Sich einfach mal anders zu geben. Auch den Geschlechtertausch mal zu vollziehen, dass Männer Frauen spielen oder umgekehrt. Ja. Das gehört da auch dazu. Es ist ein Spiel.
Sie waren jetzt eben ganz lange im Sigmaringer Narrenrat, jetzt sind Sie im Ehrenrat und Sie haben es ja vorhin auch schon mal angedeutet, Sie machen, ja, sie halten auch Reden als Narr, auch in Gottesdiensten, also ich glaube auch gereimte Predigten. Und sie bringen bei diesen Reden, ich glaube, das sind wahrscheinlich so Festhallen, eben auch Aspekte, wo sie sagen, die sind mir als Christ wichtig. Also sie haben zum Beispiel von einer Rede 2016 erzählt, wo es ein bisschen hoch herging. Was war da genau los?
Gut, 2016, da war die große Flüchtlingswelle. Und auch nach Sigmaringen kam eine große Zahl geflüchteter Menschen. Und das hat in der kleinen Stadt natürlich sehr viel Aufsehen erregt und sehr viel Widerstand provoziert. Und damals gab es eine Bürgerversammlung und da wurden so Thesen aufgestellt, durch die Flüchtlinge in unserer Stadt werden unsere Häuser weniger wert. Und das hat mich so provoziert, eine solche Sichtweise auf diese geflüchteten Menschen, dass ich dachte, das muss ich an Fasnacht aufgreifen. Und dann habe ich mich als Miss Liberty, also als Freiheitsstatue verkleidet und hab den Sigmaringern sozusagen mal die Leviten gelesen. Ja.
Und, also, was, und dann hab, deutlich
hab eben gesagt, ich habe deutlich gemacht, also nicht die, die Häuser haben, sind die, die in Not sind, sondern die, die im Mittelmeer trinken. Ja, und ich habe mich da eigentlich auf guter Linie mit Papst Franziskus befunden. Und ich kann das auch als Christ nicht trennen, was ich als Narr sage oder was ich als Prediger sage. Also ich fühle mich dann schon auch als Anwalt für Schwächere. Wenn man über Schwächere einen Witz macht, das halte ich eher für einen billigen Witz. Ja, also ich denke, man muss als Narr, weil man ja in der Rolle ja auch den anderen den Spiegel vorhalten möchte und soll, muss man auch die Dinge dann ansprechen.
Ja. Es gab aber auch Gegenwind.
Ja, es gab beides. Mhm. Also es gab Gegenwind. Ich wurde natürlich in der Öffentlichkeit auch angegriffen, also bis zu Drohungen. Ja. Aber ich bekam für diese Rede auch einen der Kleinkunstpreise des Landkreises Sigmaringen. Mhm. Insofern war es dann wieder so versöhnt. Mhm. Wenn einen alle Menschen loben, heißt es im Evangelium, dann hast du was falsch gemacht.
Also sie nutzen wirklich auch die Fasnacht so, um auch mal Thesen zu setzen und zu sagen, das ist wirklich mir als Christ, also Pastoralreferenz, dann arbeiten sie auch, wirklich wichtig und das möchte ich hier
ausdrücken. Also die Bühne in der Stadthalle oder es ist auch eine Form der Kanzel, glaube ich, so für mich, ja.
Herr Weber, Sie machen ja immer mal wieder auch unterm Jahr natürlich Besuche bei Gemeindemitgliedern und Sie merken, dass da manchmal die Larve auch so ein Gesprächsanfang sein kann, so ein Eisbrecher, um da mehr mitzubekommen, was die Familien beschäftigt. Also was kam da schon so an Themen dabei hoch?
In ganz vielen Rottweiler Häusern gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass das ein Narrenhaus ist. Und ganz oft hängt eben eine Larve an der Wand. Und das ist ganz oft ein Türöffner, wenn man sich eben auch auskennt und weiß, was ist es für ein Narrentyp, vielleicht den Schnitzer auch kennt, dann hat man sofort eine gemeinsame Ebene. Und das ist was ganz arg Schönes. Ich glaube, da merken die Leute auch, in dem Fall eben jetzt der Pfarrer, das ist einer von uns und mit dem kann ich reden, mit dem und zu dem kommen, mit dem, was mich gerade beschäftigt. Mhm. Und da kommt natürlich alles zur Sprache, auch bei Trauergesprächen zum Beispiel. Oder als ich einmal bei einem Sterbenden war und über ihm eben Väterhannes hing und die Ehefrau gesagt hat, der passt auf meinen Mann auf.
Was genau ist der Väterhannes?
Das ist ein anderer Narrentyp, das ist vielleicht sogar der älteste Narrentyp in Rottweil, eigentlich ein Teufel, wenn man so will. Und das hat mich ganz arg berührt, dass diese Larve, eine alte Larve war das, dass die Teil dieser Familie ist und dass diese Larve dabei sein darf, auch in der Sterbestunde. Mhm. Und dazu gehört.
Ich habe dieses Jahr am Fasnachtsdienstag eine eigene Erfahrung gemacht, auch diesbezüglich. Also ich denke, wir sind uns da einig. Wir wünschen uns eine Kirche, die bei den Menschen ist. Ja? Und am Fasnachtsdienstag, es war eigentlich schon das meiste vorbei bei uns, standen wir noch auf dem Marktplatz. Ich hatte ein Bier in der Hand und dann kam einer und brachte mir auch noch eins und meinte, ich soll mit ihm auch noch eins trinken. Und während wir dann so miteinander da standen, sagte er zu mir, du, ich muss dich mal was fragen. Ich sage, frag nur, ich würde gerne wieder in die Kirche eintreten. Wie macht man das? Dann habe ich ihm das versucht zu erklären und habe ich gesagt, wenn du am Aschermittwoch oder am Donnerstag das auch noch willst, ja, dann reden wir drüber. Und so kam es. Ja, der ist dann in die Kirche eingetreten wieder und hat sich sogar als erwachsener Mann, Vater von Kindern, einige Monate später sogar firmen lassen. Das wäre nicht passiert, wenn ich nicht als Narr mit einer Flasche Bier auf dem Marktplatz gestanden wäre.
Ja, ist dann leichter, ne, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja.
Man ist auf Augenhöhe eben. Ja, ne? Genau. Man ist einer von den anderen.
Genau. Mhm.
Ja, ich glaube, Sie haben auch so manchmal mitbekommen, dass es auch manchmal die Larve auch manchmal so ein Streitthema sein kann in der Familie, oder?
Naja gut, diese Rottweiler Narrenkleider sind nicht sehr günstig. Da liegen ein paar tausend Euro dann im Schrank. Mhm. Und natürlich, wenn dann jemand verstirbt und dann die Frage dann auftaucht, ja, wer bekommt denn jetzt dieses Narrenkleid? Das ist nicht nur das Geld, das ist ja auch natürlich Geschichte. Wenn der Opa dieses Narrenkleid, die Glocken selber noch gehämmert hat, wer möchte denn gern dieses Narrenkleid abgeben? Also da gibt es oft Diskussionen und da kommt es eben darauf an, dass diese Familien gut miteinander reden und kommunizieren.
Also ist schon auch einfach etwas, wo bei vielen das Herz dran hängt, ja, und dann unterschiedliche Vorstellungen in den Familien.
Das ist identitätsstiftend. Dieses Kleid gehört in unsere Familie.
Sie haben jetzt auch noch erzählt, dass Sie Sie waren mal Krankenhausseelsorger, dass auch einmal Fasnachtszeit und eine andere Kollegin, glaube ich, dass Sie da aufeinander getroffen sind.
Ne? Das war ganz am Anfang. Ich war ab 2005 Klinikseelsorger an der Kreisklinik in Sigmaringen und war natürlich damals schon ewig lang nahe, ja, und bin natürlich auch aufgetreten und bin auf der Straße zu sehen gewesen. Und dann gehörte zu meinen Aufgaben eben auch die Palliativstation. Also wo schwerstkranke Menschen sind, die vielleicht nicht mehr gesund werden, vielleicht sogar sterben werden. Und ich habe diese Menschen und zusammen mit den Kollegen im Team, natürlich auch mit den Pflegekräften, den Ärzten, haben wir diese Menschen begleitet. Und dann dachte ich am Anfang, wie fassen das die Angehörigen auf, wenn sie mich dann auf der Fasnacht sehen? Das ist ja schon ein Bruch, ja. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Zweifel. Ja.
Wobei, wenn Sie da die Masken anhaben?
Ja, trotzdem. Ich habe ja nicht immer die Maske an. Ja. Und die Leute wissen ja irgendwann auch, wer da juckt. Ja. Ja. Und dann habe ich folgende Erfahrung gemacht. Es war ein Umzug in Meßkirch, also in der Nähe von Sigmaringen. Und ich war unterwegs als Narrenrat, winkend und lachend. Und dann ruft mir eine Krankenschwester, also eine tolle Krankenschwester, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, ruft mir mitten aus der Menge zu, voller Freude: Herr Brodmann, schön, dass ich Sie sehe. Wir beide wissen, was Leben und Tod ist und wie dankbar man sein muss, wenn man lebt. Und sie hat mich von allen meinen Gewissenszweifeln erlöst. Mhm. Durch diese gemeinsame Erfahrung. Und das fand ich schon sehr...
Weil so beides dazugehört, quasi, ja, es gehört auch dazu, ausgelassen sein.
Das Ausgelassensein ist ein Teil des Lebens. Alles hat seine Zeit. Aber eben der Tod ist auch da, der wird nicht verdrängt. Also der Tod kommt spätestens in den Blick, wenn am Fasnachtsdienstag die Fasnacht zu Ende ist. Mhm. Ja, und am Aschermittwoch.
Und dann Aschermittwoch mit dem Aschenkreuz.
Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehrst. Also da ein wahrer Narr wird den Tod nicht verdrängen.
Jetzt haben Sie noch mal einen besonderen Aspekt bei Ihrer Figur. Also beim Narrensprung, da bringen Sie auch das Narrenbuch mit oder andere bringen auch ihre Narrenbücher mit. Und die Schnupfdose sieht man hier vorne auch. Wir schauen jetzt noch mal kurz in ein Video rein, was es damit auf sich hat.
Wenn der Rottweiler Narr die Stadt abgeht, beim Narrensprung mitmacht und eben Leute sieht an der Straße, die er kennt, dann sagt er denen auf und hat so manche Geschichte vielleicht parat, was im letzten Jahr so passiert ist, irgendein Missgeschick, und versöhnt dann die Leute, indem er sie schnupfen lässt. Die dürfen dann aus der Schnupfdose irgendeine Praline, irgendetwas sich dann herausnehmen, und dann geht der Narr im Narrensprung eben weiter.
Also wir haben es gerade gesehen, in diesen Narrenbüchern geht es um Missgeschicke, die so im letzten Jahr passiert sind. Und Sie haben da auch schon mal was von der Kirchengemeinde mit reingebracht und quasi anderen gezeigt, oder?
Ja, natürlich. Überall passieren Missgeschicke in den Familien, aber natürlich auch in den Kirchengemeinden. Auch gerade ganz aktuell haben wir in einer unserer Kirchen ein Marderproblem und wir müssten die Kirche schließen. Und verschiedene Medien, Printmedien, aber auch sogar das dritte Fernsehprogramm kam und wollte genau wissen, was denn da eigentlich los ist. Und das wird bestimmt Thema werden dieses Jahr an der Fasnacht.
Und das malen Sie dann mit in das Narrenbuch hinein. Mhm.
Und man kann ja mal schauen, wo kommt denn dieses Tier eigentlich her oder wer hat denn dieses Tier vielleicht geschickt, und man malt es so ein bisschen aus.
Sie haben auch schon mal etwas mit dem Feuer, glaube ich, hineingemalt. Das hatte was auch mit der Kirchengemeinde zu tun.
Ja, das ging um das Osterfeuer. Es gibt nicht nur die deutsche Gemeinde in Rottweil, es gibt auch noch eine kroatische Gemeinde, und die haben eben auch Osternacht gefeiert. Und mein Pfarrerskollege, der wollte das Osterfeuer löschen, weil er dachte, wir sind ja fertig, und war schon mit dem Eimer Wasser parat, als plötzlich der kroatische Pfarrer ums Eck bog, und jetzt hätte er schon gar das kroatische Osterfeuer gelöscht. Und das war dann auch ein Thema natürlich, und mit großem Gelächter bei den Leuten.
Okay, und am Schluss gibt es dann quasi am Ende der Geschichte immer noch so ein paar Süßigkeiten.
Gibt es immer die Frage, ja. Willst du mal Schnupfe? Ja. Und dann sagt jeder natürlich ja, weil es gibt immer was beim Nau. Und das gehört ja auch zum Nausein dazu, dass ein Nau freigebig ist und gerne teilt.
Jetzt zum Schluss der Sendung würde ich noch ganz gern wissen, wie denn der typische Narrenruf bei Ihnen jeweils ist, also in Rottweil.
Na gut, unser Narrenruf ist ein sehr alter Narrenruf. Früher gab es ja diese Rufe eigentlich gar nicht. Man hat ja gejuchzt, geschrien, getrommelt. Und in Rottweil ist es eigentlich bis heute so, dass man... Schreiben wird man das Hu-Hu-Hu. Da schreit die Narre Hu-Hu-Hu-Hu. So begrüßt man sich.
Wie ist es bei Ihnen?
In Sigmaringen gibt es einen Ruf, der heißt Nauf auf Gstang. Der ist aus den 50er Jahren und hängt mit unserem wichtigsten Brauch zusammen, dass bei uns am Fasnachtsdienstag Männer, die im vergangenen Jahr geheiratet haben oder ein Hochzeitsjubiläum hatten, werden auf einer Stange feierlich um den Marktbrunnen getragen. Da ist die ganze Stadt versammelt, Musik. Und zu diesem Brauch, der aus dem 16. Jahrhundert stammt, passt dann dieser Ruf, Nauf auf die Stange. Also so eine Ermutigung, Nauf auf die Stange.
In dem Sinn würde ich sagen, fröhliche Fasnacht. Danke für diese Runde. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Und wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Wenn euch diese Folge zu etwas ungewöhnlicher Seelsorge gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 199 über Seelsorge im Freizeitpark in Rust?